herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast der Stimme eine Stimme geben. Heute habe ich mal wieder eine Interviewpartnerin auf der anderen Seite des Computers sitzen. Das ist die Veronika Moosbuchner. Hallo Veronika.
Hallo, herzlich willkommen.
Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Du hast Kurse bei mir gemacht. Warum, wieso, kommen wir nachher noch dazu. In erster Linie bist du aber momentan Lektorin.
Genau.
Und das ist ja etwas, was wir immer wieder hören. Jeder Mensch kennt das, aber keiner weiß so genau, was eigentlich ein Lektor macht. Was machst du denn beruflich als Lektorin? Außer vielleicht Fehler ausbessern.
Ja, das stimmt. Ja, also da kommst du gleich auf den ersten Punkt, nämlich dass das Lektorat ganz oft verwechselt wird mit dem Korrektorat. Das Lektorat selbst beschäftigt sich tatsächlich so, ich sage jetzt mal, mit der Sprache und dem Inhalt und dem Aufbau und den Figuren von einer Geschichte oder halt einem Manuskript, ja. Und das Korrektorat ist eben so wirklich das Klassische, was man so kennt: Fehlerkorrektur, Rechtschreibfehler, Interpunktion, Grammatik. Also das heißt, man hat eigentlich zwei völlig verschiedene Sachen. Und das wird eben oft so als Synonym verwendet. Und das stimmt halt leider nicht.
Also das heißt, du machst keine Korrektur von grammatikalischen Fehlern und Rechtschreibfehlern, sondern du achtest auf den Inhalt.
Genau, also im Lektorat ja. Also ich bin beides. Ich bin sowohl freie Lektorin als auch Korrektorin. Ich kann allerdings einfach aus meinem Charakter her nicht anders, als wenn ich dann einen Rechtschreibfehler sehe, der mir wirklich brutal ins Auge sticht, dann mache ich das natürlich gleich im Lektorat mit. Aber eigentlich ist das nicht zum Lektorat zugehörig.
Also wie funktioniert das? Du kriegst dann ein Manuskript zugeschickt und liest da mal drüber und dann?
Genau, also ich kriege halt das Manuskript zugeschickt und ein Lektorat besteht aus zwei Durchgängen. Das heißt, ich arbeite zuerst einmal das ganze Manuskript durch, achte hier eher auf den Inhalt, also alles, was ja, Spannungsaufbau, Dramaturgie, Figurenentwicklung, solche Sachen. Und dann bekommt es praktisch der Autor oder die Autorin wieder zurück zur Überarbeitung. Dann bekomme ich es wieder und im zweiten Durchgang schaue ich dann eher auf den Stil, also Schreibstil, damit die Lesbarkeit verbessert wird, halt der ganze Lesefluss und ja, solche Sachen. Das ist dann so der zweite Durchgang sozusagen. Und danach geht es wieder zurück an den Autor, die Autorin. Die dürfen dann wieder überarbeiten und für mich ist die Arbeit damit eigentlich getan. Ich bin aber für Fragen natürlich immer da und so ganz am Schluss kommt dann oft noch der Klappentext hinterher.
Hast du eine Weisungsbefugnis? Also müssen die denn das umsetzen, was du denen korrigierst?
Nein, nein, überhaupt nicht. Weil, also muss sagen, der Autor ist oder die Autoren sind halt die, die das Werk schreiben, denen gehört das und die können damit machen, was sie wollen. Und genau das ist einfach der Punkt. Also sie sind immer die letzte Instanz und sie entscheiden, ob sie die Vorschläge, die ich mache, annehmen oder ablehnen möchten. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, weil das sage ich auch immer noch dazu. Ich bin halt auch nicht allwissend und ich habe auch eine Meinung und ich sage halt diese Meinung, dass es halt meine Meinung ist, zum Beispiel manchmal. Vielleicht haben Sie eine ganz andere und wollen dieses Wort unbedingt da drin lassen oder die Szene oder so.
Ist es dann so ein bisschen so ein Spannungsverhältnis zwischen Autor, Autorin und Lektor, Lektorin? Dass
Also
die
im
Autorin vielleicht
besten.
den so ein bisschen als
Ja.
Besserwisserin abstempelt oder so?
Also ich glaube grundsätzlich, glaube ich, gelten Lektoren und Lektorinnen schon so ein bisschen als Klugscheißer. Um das jetzt einfach mal so zu sagen. Aber nein, also ein Spannungsverhältnis sollte es auf gar keinen Fall sein. Wenn das so ist, dann passen die Parteien nicht zusammen. Also definitiv nicht. Es ist ein Miteinander, es ist kein Gegeneinander und man will im Prinzip ja auf beiden Seiten das Beste für dieses Manuskript und für diese Geschichte. Und ich gebe mein Bestes, um praktisch zu sagen, wo der Feinschliff noch sinnvoll wäre oder was man noch daraus machen kann und überlasse das praktisch dem Autor, der Autorin, was sie dann daraus machen möchte. Aber man arbeitet immer zusammen, deswegen ist ganz wichtig, dass man immer im Gespräch bleibt, immer in der Kommunikation ist und auch nachfragen kann oder wie hast du das gemeint oder gemeinsam nochmal drüber nachdenken, wie könnte ich die Szene noch besser gestalten.
Ich muss mir das vorstellen. Also ich kenne ja Autoren, wenn die ihr Buch schreiben, dann haben die da tausende von Zettel an der Wand hängen, um ihren Strang nicht zu verlieren. Ist das dann, wenn du Lektorat machst, bei der ersten Durchlesung auch, wenn du sagst, du achtest auf die Dramaturgie, hast dann auch überall deine Zettel hängen und die Figuren aufgeteilt?
Also bei mir ist es so, dass ich von den Kunden und Kundinnen eine Zusammenfassung bekomme, so ein bisschen wie ein Exposé, sowas in der Art, damit ich praktisch schon mal mir einen gesamten Überblick über den Plot überhaupt machen kann. Und dann fange ich an, tatsächlich auch mit zwei Notizbüchern zu arbeiten, eins links, eins rechts, wo ich dann auch so ein bisschen einfach mitnotiere, während ich praktisch den ersten Durchgang schon mache. Und dann gehe ich nochmal meine Notizen durch und arbeite praktisch nochmal das Ganze ein. Das passiert alles im ersten Durchgang. Weil gerade Inhalt, also ist klar, Dramaturgie kannst du einfach erst beurteilen, wenn du es wirklich gelesen hast.
Okay, arbeitest du auch so als Autorin, weil du schreibst ja auch, hast dann auch rechts und links zwei Bücher liegen?
Schön wär's, ja. Nein, ich bin tatsächlich eine absolute Chaos-Schreiberin, also ganz schlimm. Ich habe zwar viele Notizbücher und ich mache in jedem irgendwelche Notizen, aber also die auf einen Punkt zu bringen, ist immer sehr schwer. Und meistens ist es dann so, dass ich zwar ein grobes Gerüst habe, das habe ich aber dann im Kopf und dann schreibe ich einfach drauf los.
Nochmal zurück zum Lektorin-Beruf. Ist das ein Ausbildungsberuf? Kann man das lernen? Oder was braucht man als Voraussetzung
Also
dafür?
es ist so, dass das tatsächlich ein freier Beruf ist. Es gibt also keine wirklich Ausbildung in dem Sinne oder kein Studium oder sowas, was du unbedingt benötigst. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich weiterbilden mit ja, so zertifizierten Fortbildungen, Weiterbildungen, Seminaren. Es gibt also wirklich verschiedenste Angebote. Er ist aber nicht geschützt, der Beruf. Das heißt, es kann tatsächlich einfach jeder machen und sich so nennen. Daher finde ich es immer extrem wichtig, dass man, also gerade als Autor, Autorin, wenn man Lektorat sucht, dass man vorher ein Probelektorat machen lässt. Weil daran kannst du einfach schon so viel erkennen, ja, wie arbeitet diese Person, wie intensiv arbeitet die Person, was sieht die wirklich und vor allem natürlich, ist die Sympathie gegeben. Und was ich auch immer ganz halt, also was ich persönlich halt immer ganz gut finde, ist, wenn ich mir bei anderen Lektoren, Lektorinnen die Referenzen anschaue einfach. Daran sieht man auch schon, wie viel, was hat sie schon gearbeitet, welche Bücher hat sie lektoriert und vielleicht da mal reinlesen sogar.
Ja, das hat man als Anfängerin ja wahrscheinlich ja nicht so, ne? Da muss man
Nee,
dann.
da musst du da dann einfach schauen, dass du was aufbaust halt nach und nach.
Hilft dir eigentlich deine Arbeit als Autorin in deiner Arbeit als Lektorin oder behindert dich das?
Beides. Also es ist sowohl so, dass ich, dass es hilft, weil ich einfach, ja, es hilft, das Autorendasein hilft im Großen und Ganzen beim Lektorieren, weil ich einfach auch die Hintergründe kenne. Ich kenne den Aufbau, ich kenne den Ablauf, wie funktioniert es überhaupt, ein Buch zu schreiben, und vor allem auch emotional. Ja, also das ist es halt. Du hast das Ganze schon mal durchgemacht, weißt, wie es ist, was zu veröffentlichen, du weißt, was für, wie deine Nerven blank liegen und welche Ängste und Wünsche man da einfach so ein bisschen mit sich trägt, weil es ist einfach so ein bisschen dein Baby. Und dementsprechend kann ich im Lektorat halt mit den Autoren und Autorinnen ganz anders umgehen, weil ich das von mir einfach kenne. Und umgekehrt ist es so, dass das Lektorat mir beim Autorendasein zwar auch hilft in gewisser Weise, das Ganze ein bisschen strukturierter anzugehen und vor allem halt bei der Überarbeitung. Aber da kommt dann der Klugscheißer so ein bisschen wieder durch. Und wenn ich halt dann einfach im Schreibflow sein möchte, dann stört mich immer diese blöde Stimme, die dann immer sagt von mir, aber der Satz klingt nicht gerade gut oder so. Und den kannst du wieder überarbeiten. Deswegen, da muss ich irgendwie gucken, dass ich die so ein bisschen wegschiebe und sage, hey, du bist später dran und nicht jetzt.
Aber du lektorierst deine Bücher nicht selbst.
Nein, also auf gar keinen Fall würde ich nie tun, weil man einfach, wenn man viel mit Texten arbeitet, mit seinem eigenen Text, dann wird man irgendwann betriebsblind. Das geht in vielen Bereichen einem ja so. Deswegen auf gar keinen Fall, und ich gebe meine Sachen immer an ein professionelles Lektorat aus.
Was war denn eigentlich bei dir zuerst da, die Autorin oder die Lektorin?
Also zuerst im Großen und Ganzen war es eigentlich tatsächlich die Autorin, weil ich ja, als Kind, also kaum hatte ich Schreiben gelernt, habe ich angefangen, irgendwie möglichst viel zu schreiben, vom Kochbuchrezept oder so für meine Mama. Das war so das Erste, was ich geschrieben habe, bis eben kleine Märchengeschichten und so weiter. Und dann kam aber ziemlich schnell, ja, so ein bisschen das durch, dass ich mir andere Sachen angeschaut habe, von anderen Kindern, von Freunden, wie auch immer, und dann gesagt, das ist aber falsch, das muss aber anders machen. Und dann hat sich das
Okay.
so also hoch gearbeitet, sage ich jetzt mal, bis ich dann in der Pubertät halt wirklich tatsächlich angefangen habe, Sachen zu bekommen von Freunden, auch Schulaufsätze oder so, Probeaufsätze, die dann gesagt haben, hey, lies noch mal bitte kurz drüber. Und so hat sich das dann im Prinzip entwickelt. Und irgendwann hat mich dann jemand darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, warum machst du es eigentlich immer für lau? Warum nimmst du eigentlich kein Geld für das, was du da tust? Und dann habe ich halt angefangen, eben auch mit Weiterbildungen und Fortbildungen und alles aufzusaugen, was irgendwie geht, und mich dann selbstständig gemacht.
Also du warst immer schon ein bisschen ein kleiner Glückscheißer.
Ja, es liegt mir schon so.
Nun sieht man ja auch im Hintergrund, dass du ja nicht immer nur Lektorin warst. Wenn man dein Bild sieht, im Hintergrund steht ein Schlagzeug. Du kommst ja eigentlich auch aus dem Musikbereich. Dieses Rhythmusgefühl, was man bei der Musik entwickelt, hilft das eigentlich auch beim Schreiben?
Ja, absolut. Und zwar ist es einfach, dass es kommt der Satzmelodie, dem Lesefluss zugute, finde ich. Also ich finde, dass es eine wahnsinnig schöne Kombi ist. Und man merkt es halt vor allem, wenn man Texte wirklich laut vorliest. Und da ist es das. Und deswegen sage ich auch immer meinen Kundinnen und Kunden, lest euch eure Texte laut vor oder lasst sie euch vorlesen. Weil man da so viel bemerkt, auch wo es stolpert, wo es irgendwie noch hakt oder so. Und da kann man wahnsinnig gut überarbeiten.
Ja, das Lautlesen hilft ja sowieso auch, ne? Damit man auch selber sich ganz gut versteht. Und da kommen wir nachher noch dazu, dass du ja auch Sprechunterricht genommen hast, beziehungsweise auch als Sprecherin aktiv sein willst. Lass mich noch mal ganz kurz zurückkommen, was mich noch so interessiert. Wir sind ja heutzutage in einer großen digitalen Welt. Auch wir sitzen digital zusammen. Wie ist das mit den Manuskripten? Kriegst du die immer noch per Papier oder als PDF und musst sie dann irgendwie über Bildschirm machen?
Also ich muss sagen, es ist tatsächlich, es kommt ab und zu tatsächlich mal vor, dass man gefragt wird, ob man das Manuskript gerne per Post hätte. Ich glaube sogar, dass es gar nicht schlecht wäre, das Ganze so vorliegen zu haben, weil das nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, das ausgedruckt vor sich zu haben. Also gerade im Korrektorat, muss ich sagen, ist es sehr schön. Aber es passiert eigentlich meist digital. Meist kriege ich eine Word-Datei oder ein PDF oder auch Papyrus oder so. Das ist auch dieses Schreibprogramm. Das sind so die gängigen Formate. Also passiert das meiste tatsächlich digital.
Also ich tue mir hier immer schwer, wenn ich einen Text auf dem Bildschirm sehe, dann übersehe ich sehr, sehr gerne Fehler, die ich auf Papier nicht habe. Gibt es da irgendwie einen Trick, dass man das dann trotzdem alles findet?
Ja, genau. Und da sind wir wieder bei dem, ich würde tatsächlich sagen, wenn es nicht zu lange Texte sind, ich würde es mir ausdrucken. Also gerade wenn es so ja, Texte auch sind für die Website oder solche Sachen, ich würde es mir ausdrucken wirklich und die Schrift auch wirklich dementsprechend groß machen und sie mir dann wirklich laut vorlesen mit absoluter Überbetonung. Also total überbetonen. Weil da so kann man, also es ist halt so als Trick, ist es einfachere, so Fehlerchen auszumerzen. Da fallen einem Rechtschreibfehler auch viel besser auf.
Ja, auch, genau, Rechtschreibfehler, die sind irgendwie am Computer, sind die nicht da und wenn ich ausdrucke, sind sie plötzlich wieder da. Ich weiß nicht, der Computer kann das irgendwie ganz gut verdrängen, ne? Lass uns noch mal ein bisschen über deine Tätigkeit als Autorin reden. Was schreibst du und warum?
Ich habe mich entschieden, zwei Pseudonyme zu verwenden, weil ich so unterschiedliche Genres schreibe. Und zwar auf der einen Seite schreibe ich eher Liebesromane, so für oder auch so Fantasy eben für Jugendliche und junge Erwachsene eher in dem Bereich. Und auf der anderen Seite schreibe ich Horrorgeschichten. Genau. Und das ist so dieser, also weil das einfach so extrem ist, habe ich eben gesagt, muss ich mit verschiedenen Pseudonymen arbeiten.
Und warum schreibst du die Geschichten?
Weil ich selber eine Persönlichkeit bin, die ja zwei Seiten hat. Also ich meine, abgesehen davon bin ich der Meinung, es hat sowieso jeder zwei Seiten in sich, ja, aber ich möchte die beiden Seiten ausleben. Und deswegen, mich hat schon immer alles, was so gruselig ist und ja, was einem Gänsehaut verursacht, total fasziniert. Und auf der anderen Seite lebe ich mein Leben so nach dem Motto, folge deinem Herzen. Und deswegen ist das meine andere Seite. Also ich kann sowohl so als auch so.
Okay. Das heißt, du willst jetzt gar nicht unbedingt dein Innerstes nach außen kehren, sondern du möchtest die Menschen unterhalten.
Genau, also das sind im Prinzip, musst du sagen, mein Kopf ist voller Ideen, kann man sich so vorstellen, und ab und zu ist es einfach irgendwann zu voll. Es ist wie so ein Glas, das immer wieder weiter gefüllt wird und dann müssen die Dinger raus.
Was findest du denn für dich selber schwieriger, Liebesgeschichten zu schreiben oder deine Fantasy-Horror-Geschichten?
Liebesgeschichten schreiben ist schwieriger, tatsächlich.
Tatsächlich?
Finde ich,
Warum?
ja. Weil so viel schon auf dem Markt gibt und du möchtest einfach nicht immer dasselbe raushauen. Und dementsprechend finde ich, ist es schwieriger, in dem Bereich irgendwie was Spannendes, Neues zu finden. Und im Horrorbereich ist es so, dass also wenn du jetzt Liebesroman, also wirklich den klassischen Liebesroman schreibst, dann musst du dich ja an gewisse Regeln halten einfach. Und der Horror gibt dir halt alle Freiheiten, die du eigentlich haben möchtest. Da ist es nicht
Okay.
so, ja, das ist nicht ganz so eingegrenzt.
Hast du beim Schreiben eine Zielgruppe im Kopf oder schreibst du einfach?
Nee, ich habe immer, also bevor ich anfange, habe ich meine Zielgruppe im Kopf. Weil wenn ich das nicht täte und ich würde jetzt beispielsweise einfach einen Roman schreiben und danach sage ich, ach, der ist für Jugendliche, dann könnte es sein, dass ich mich sprachlich da irgendwie nicht ganz angepasst habe. Dementsprechend habe ich vorher schon meine Leserinnen im Kopf und für die schreibe ich die Geschichte.
Okay, und diese Liebesgeschichten, sind die eher für fürs jüngere Publikum gedacht?
Also meine schon, ja. Also ich bin eher so auf ja eben Jugendliche, junge Erwachsene, die gerade so im, ja, gerade so im Leben stehen, vielleicht auch gerade angefangen haben zu arbeiten oder noch studieren oder so in der Art. Also da auf jeden Fall, ja, Horror, würde ich sagen, ab 16.
Okay, deine Bücher findet man überall da, wo es Bücher gibt, ne? Und gut zu finden,
Genau.
Buchhandel oder über
Genau,
digitale
richtig.
Medien.
Ja,
Du hast
genau.
zwei Pseudonyme. Möchtest du die verraten oder
Ja,
sollen die
sehr
Leute
gern.
selber suchen? Damit die Leute auch wissen, nach was sie suchen sollen, ne?
Genau, also wer eher auf ja, Liebesromane oder Romantasy oder sowas steht, der darf gerne mal gucken auf meiner Website zum Beispiel www.veronicamore.de. Das
Alles
wäre mein,
zusammengeschrieben.
alles zusammengeschrieben, das ist mein erstes Pseudonym. Und wer es gerne etwas gruseliger und düsterer haben möchte, der darf gucken auf www.coramost, auch zusammengeschrieben.de.
Wie schreibt man die Cora mit C am Anfang?
Mit C, genau,
Und dann
Cora.
most, wie englische most.
Genau.
Okay,
Also
cool.
more and most sozusagen.
Okay, dann habe ich dann notiert. Wird dann auch unten im Beitext von dem Podcast natürlich auch erwähnt, damit man dich findet. Ich habe ja so ein bisschen, wenn noch ein kleines etwas Frage, die geht wieder ins Lektorat zurück. Ich habe so ein bisschen Faible ja für Gedichte. Werden die eigentlich auch lektoriert?
Ja, Gedichte werden auch lektoriert. Das ist aber ein ganz spezielles Lektorat. Also jedes
Ja.
Lektorat spezialisiert sich ja auf irgendwas. Und gerade die Lyrik ist gar nicht so einfach, weil sie ja so viele Freiheiten hat. Trotzdem wird lektoriert, sodass man praktisch einen Sinn noch erkennt, die Rhythmik passt, dass die Vergleiche, die gezogen werden, passen beispielsweise. Also auf sowas wird dann geachtet bei Gedichten. Aber auch Gedichte werden eben lektoriert. Ich mache es jetzt nicht, also das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt. Aber es ist sehr wichtig, dass auch dass da auch jemand praktisch Fremdes drüber liest, sozusagen.
Was ist dein Schwerpunkt im Lektorat?
Bei mir ist Schwerpunkt Belletristik und da hauptsächlich eben auch Liebesromane, Horror, aber auch Kinderbücher und Fantasy.
Okay, und wenn jetzt wir zufällig ein, wir haben ja einige Autoren auch hier, wenn die jetzt ein Lektorat suchen, wo können sie dich finden?
Am besten über meine Website, das ist www.lektorat-moosbuchner.de. Und da finden Sie eigentlich alles, also von Referenzen bis meine Leistungen und auch ein Kontaktformular dann einfach mal anschreiben.
Ich habe ja auch gesagt, du hast ein bisschen Sprecherunterricht genommen. Das heißt, machst du das jetzt, um wirklich deine Bücher zu lesen, oder ist das auch nochmal, um einen anderen Blick auf diese Bücher zu kriegen im Zusammenhang mit deinem Job als Lektorin?
Also ich würde sagen, dass es beides ist tatsächlich. Also angefangen habe ich damit, weil ich tatsächlich dachte, ja, vielleicht hilft mir das auch bei meinen Lesungen und so. Also weil das ja doch was ist, wo ich sage, also es kann eigentlich jeder Autor oder Autorin kann von einem Sprecherunterricht profitieren, meiner Meinung nach, gerade eben wenn Lesungen gehalten werden. Dann war ich der Meinung, hey, das macht so viel Spaß, vielleicht könnte ich ja irgendwie meine Sachen mal einlesen oder so. Ob ich es jetzt wirklich mache, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, weil ich so nah an meinen Texten dran bin. Und
Ja.
andererseits ist mir aber aufgefallen, hilft es trotzdem auch in der Arbeit. Nicht nur jetzt, wenn ich jetzt Autoren coache oder sowas oder Autorinnen eben, weil man ja da auch viel spricht mit den Kunden, da ist es ja auch sinnvoll. Aber auch bei dem, dass wenn ich ein Lektorat mache, dann lese ich für mich die Texte oft laut. Also gerade im zweiten Durchgang, wenn es um den Stil geht und den Lesefluss, da bin ich oft am Lautlesen. Und das ist schon was, wo ich sage, da ist dieser Sprechunterricht sehr schön. Erstens kann man wunderbar üben. Nochmal. Und zweitens nehme ich die Geschichte ganz anders wahr.
Das wäre fast meine nächste Frage auch gewesen, ob du wenn du lektorierst, die Texte, die schwierigen Stellen vielleicht auch mal wirklich dir laut vorliest, weil manchmal ist es ja doch auch, wird es ja auch verschachtelt, und wenn man das nur so liest, dann kommt man da nicht so ganz durch. Das nützt du, dass das Sprechen wirklich dann auch als Mittel für dich, um dich da durchzunavigieren.
Genau richtig. Vor allem hilft das Sprechen auch sehr gut, wenn man beispielsweise schon länger dran sitzt und länger gearbeitet hat und man wechselt dann zu dem stillen Lesen und dann eben zu dem lauten Lesen, weil das laute Lesen nochmal den Fokus so richtig gibt. Das ist praktisch wie der Traubenzucker kurz vorm Sport, der nochmal so einen Energieschub gibt, ist das Lautlesen auch nochmal, weil man einfach den Fokus nochmal ganz stark auf den Text legen kann. Genauso wie du eben sagst, vor allem an Stellen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder nicht so leicht verständlich.
Sprechen ist das Traubenzucker des Lesens. Das finde ich jetzt einen schönen Satz. Ich glaube, den werde ich
Ja.
mir merken, Veronika. Ja, ich danke dir, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, mitten in der Woche, Donnerstag, Vormittag, dass wir ein bisschen plaudern konnten. Fand ich sehr interessant. Ich glaube, jetzt
Sehr
haben wir auch ein
gern.
bisschen Eindruck darüber gekriegt, dass ein Lektorat vielleicht doch nicht so unwichtig ist, wie der ein oder andere Autor denkt.
Ja,
Ne?
stimmt.
Das ist ja auch weit verbreitet, habe ich
Ja.
irgendwie so das Gefühl,
Ja.
wenn ich so mit Autoren rede. Ne? Deswegen auch vorhin, dass sie vielleicht die Lektoren nicht ganz so ernst nehmen. Aber ich stelle das ja auch bei meinen Texten fest, wenn ich Stücke lese, ist es immer ganz gut, wenn jemand von außen drüber guckt. Nicht nur rechtschreiberisch, sondern auch eben, da ist irgendwie was nicht logisch und da ist was nicht logisch. Und deswegen macht man ja auch öffentliche Proben zum Teil. Ne? Vielen Dank, Veronika. Es war ein nettes Geplaudere und
Sehr gern.
ich werde als nächstes mir auf jeden Fall noch dein wunderbares Buch mit diesem menschenfressenden Schiff kaufen. Wie
Na,
hieß es
viel
doch
Spaß.
nochmal?
Die Little Lady, ja,
Little
genau.
Lady, ja, weil das klang ja immer sehr spannend in der Vorbeschreibung. Ne? Und alle anderen wichtigen Daten, E-Mail-Adressen und so weiter findet ihr also auch im Anhang des Podcasts, wenn ihr eine Lektorin braucht. Die Veronika hat bestimmt ab nächsten Jahr wieder die eine oder andere Kapazität frei.
Ja.
Und wenn ihr nette Bücher besorgt, dann guckt auch auf der Website. Danke, Milch.
Dankeschön.
Tschüss, meine Liebe.
Tschüss.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.